Ich finde in der Bibel 5 Zwecke von Wundern. Erstens, Wunder sind passiert zur Bestätigung der Botschaft des Evangeliums. Eines Abends war Jesus mit Nikodemus zusammen. Und Nikodemus beginnt das Gespräch so und sagt: Meister, wir wissen, du bist ein Lehrer von Gott gekommen, denn niemand kann die Zeichen tun, die du tust, es sei denn Gott mit ihm. Oder auch in Hebräer 2, Vers 4 wird deutlich, dass Gott Zeugnis gegeben hat durch Zeichen, Wunder und mächtige Taten. Also Wunder sind passiert, um das Evangelium, die gute Botschaft, zu bestätigen. Ein zweiter Zweck von Wundern ist das Bezeugen der Tatsache, dass das Reich Gottes gekommen ist. Also die Wunder bei Jesus, die weisen die Kennzeichen des Reiches Gottes auf. Einmal hat Jesus vor Leuten wie gepredigt, er ließ sich eine Schriftrolle geben, eine Jesaja-Rolle hat er genommen, ich stelle mir so vor, 66 Kapitel und er hat die ganze Rolle durchgeblättert und ging immer weiter und weiter und weiter und er wusste ganz genau, wo er landen würde. Und zwar hat er dann ganz genau, ziemlich am Schluss da, aus Jesaja zitiert und wir lesen das in Lukas 4, Vers 18 und 19. Jesaja 61 ist das Zitat. Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, zu verkündigen das Evangelium den Armen. Er hat mich gesandt, zu predigen den Gefangenen, dass sie frei sein sollen, und den Blinden, dass sie sehen sollen, und den Zerschlagenen, dass sie frei und ledig sein sollen. Das war eine Aussage aus dem Jesaja-Buch, die auf das Reich Gottes, auf den neuen Bund hinweisen sollte. Und dann hat Johannes mal seine Jünger zu Jesus geschickt, Matthäus 11. Und die Jünger von Johannes haben gefragt: Du, Jesus, bist du derjenige, auf den wir warten sollten? Oder sollen wir noch auf jemand anderen warten? Und dann sagte Jesus: Sag dem Johannes, Blinde sehen, Taube hören, Lahme gehen und so, entscheide selbst. Also die Wunder, die Jesus da getan hat, Blinde sehend, Taube hörend, Stumme sprechend, Lahme gehend. Diese Wunder, das waren wie messianische Wunder, die darauf hinwiesen, dass Jesus der Messias ist, aber auch waren es Wunder als Kennzeichen des neuen Bundes. Dass die Menschen sehen, jetzt ist wirklich das Reich Gottes angebrochen, nahe herbeigekommen. Dann ein dritter Zweck der Wunder ist, Menschen in Not zu helfen. Menschen waren krank. Wie hat Jesus reagiert, wenn er Menschen getroffen hat, die krank waren, die gelitten haben? Wir lesen ein Wort sehr, sehr oft im Zusammenhang mit kranken Menschen bei Jesus. Und zwar lesen wir das Wort Erbarmen. Jesus hatte Erbarmen mit den Menschen. Oder ein Beispiel, Matthäus 20, Vers 30, da sind zwei Blinde, die schreien: Jesus, Herr, du Sohn Davids, erbarme dich über uns. Und dann heißt es, vier Verse später, dass Jesus sich erbarmte. Also Jesus hat Menschen einfach geheilt, weil er Erbarmen hatte mit ihnen. Ein weiterer Zweck von Wundern ist, die Hindernisse für die Dienste von Menschen aus dem Weg zu räumen. Da war die Schwiegermutter des Petrus. Sie lag mit hohem Fieber im Bett. Wahrscheinlich sehr, sehr schlimm. Jesus hat sie geheilt und dann stand die Schwiegermutter des Petrus auf und sie diente ihnen. Also, Jesus hat sie geheilt, damit sie ihm dienen konnte. Oder Epaphroditus. Gott heilte ihn und anschließend war er wieder fähig, Paulus zu dienen. Oder Tabitha, sie war ja tot. Sie konnte nicht mehr die guten Werke tun. Dann hat Dann wurde sie vom Tod auferweckt und konnte die guten Werke, die sie vorher tat, wieder tun. Also es gibt Wunder, die sind geschehen, damit diejenigen, die das nicht mehr tun konnten, die guten Werke wieder tun konnten, wieder dienen konnten. Und dann gibt es noch einen fünften Zweck der Wunder, und das ist, Gott zu verherrlichen. Matthäus 9,8 steht, als das Volk das sah, fürchtete es sich und pries Gott, der solche Macht den Menschen gegeben hat. Oder in einem anderen Kontext wurde Jesus gefragt, wer ist denn schuld, dass dieser Blinde blind ist? Hat er gesündigt oder haben seine Eltern gesündigt? Gibt es ja manchmal auch noch so das Verständnis, wenn jemand nicht gesund ist, dann muss er gesündigt haben. So ähnlich war das damals auch. Und Jesus, was sagt er? Es hat weder dieser gesündigt noch seine Eltern, sondern es sollen die Werke Gottes offenbar werden an ihm. Wunder geschahen, damit Menschen Gottes Herrlichkeit, Gottes Größe sehen konnten und ihn priesen. Das sind fünf Zwecke von Wundern, die ich da gefunden habe. Jetzt hat die Frage, gibt es auch falsche Wunder? Also Wunder, die gar nicht von Gott bewirkt werden, sondern, sagen wir mal, vom Teufel bewirkt werden. In der Bibel werden tatsächlich auch Wunder von ungläubigen Menschen geschildert. Das sind zum Beispiel die Magier des Pharaos. Die vermochten, falsche Wunder zu wirken, also Wunder, aber nicht von Gott gewirkt. Oder Simon der Zauberer verblüffte die Menschen mit seiner Magie. Oder in Philippi gab es eine Sklavenmagd, die hatte einen Wahrsagegeist und mit diesem Wahrsagegeist brachte sie ihren Herren ganz, ganz viel Geld ein. Was wir aber sehen bei diesen Wundern, dass die Macht Gottes ist immer größer als die Macht Satans. Also die Magier da in Ägypten, die konnten auch Wunder tun bis zu einem gewissen Grad. Aber ganz spannend ist, die Macht von Gott ist immer größer. Das sehen wir zum Beispiel daran, dass der Stock von Aaron, der zur Schlange wurde, die anderen Schlangen einfach aufgefressen hat. Oder bei Simon dem Zauberer, da sehen wir, dass die Wunder durch Philippus viel, viel größer waren als die Wunder von Simon. Darum wollte er ja auch diese Macht haben. Oder der Wahrsagegeist in Philippi. Da hat Paulus einfach gesagt, fahr raus, weg. Und dann waren die Herren dann nicht so glücklich, als sie nicht mehr das Geld verdienen konnten. Wir sehen, die Macht Gottes ist immer größer als die Macht Satans. Es gibt also falsche Wunder. Oder Wunder, die vom Teufel bewirkt werden, nicht von Gott bewirkt werden in diesem Sinn, oder? Dass Gott sie tun würde. Jetzt die Identität der Täter falscher Wunder kann immer an ihrer Verleugnung des Evangeliums erkannt werden. Es gibt in der Bibel nirgendwo irgendwelche Anzeichen dafür, dass wahre Christen mit dem Heiligen Geist in ihnen falsche Wunder wirken würden. Manchmal hört man ja das vielleicht so, ja, diese Wunder ist bestimmt von einem bösen Geist bewirkt. Vom Teufel oder so. Wir müssen vorsichtig, sehr, sehr vorsichtig sein, wenn diejenigen, die das Wunder erlebt haben oder bewirkt haben, wahre Christen sind. Oder wenn wir Wunder sehen, die von solchen gewirkt werden, die ein echtes Glaubensbekenntnis ablegen, die an die Menschwerdung und Gottheit Christi glauben, die Frucht des Heiligen Geistes in ihrem Leben erweisen und in ihrem Dienst Frucht tragen. Also all die Merkmale zeigen, die auf einen echten Christen hinweisen. Dann sollten wir meines Erachtens nicht den Verdacht hegen, dass es sich hier um ein falsches Wunder handeln würde oder dass da der Teufel dahinter steckt. Vielmehr sollten wir Gott dafür dankbar sein, dass der Heilige Geist wirkt, sogar bei Menschen, die möglicherweise ein aus unserer Perspektive betrachtet total falsches Verständnis der Bibel haben, die theologisch jetzt nicht die gleichen Überzeugungen haben wie wir. Denn ich glaube, dass wenn Gott nur Wunder wirken würde durch Gläubige, die absolut richtig glauben und in ihrer Lebensführung absolut perfekt sind, es gäbe gar keine Wunder mehr bis zur Wiederkunft von Jesus. Also anders ausgedrückt, jedes Wunder, das Gott wirkt, tut er doch durch Menschen, die noch irgendwo unterwegs sind in der Erkenntnis. Und ich behaupte jetzt mal ganz mutig, auch Petrus und Paulus, durch die Gott viele, viele Wunder wirkte, die hatten auch nicht eine perfekte Lebensführung. Die haben auch das eine oder andere noch falsch gesehen sogar. Sogar theologisch waren die nicht überall korrekt. Also jetzt, um mich nicht falsch zu verstehen, ich bin natürlich total überzeugt davon, dass das, was diese beiden geschrieben haben in der Bibel, absolut korrekt ist, vom Heiligen Geist ihnen eingegeben. Aber darüber hinaus hatten die bestimmt auch Verständnisse, da würden wir heute sagen, ja, also das war jetzt nicht ganz biblisch. Einmal hat ja sogar Paulus den Petrus zurechtweisen müssen, weil es eben nicht ganz so perfekt war. Und trotzdem hat Gott durch diese Männer unglaublich große Wunder bewirkt. Beide durften sogar bei einer Totenauferweckung dabei sein. Also, was möchte ich damit sagen? Es tut uns sicher gut, wenn wir sehr zurückhaltend sind, bei Wundern von Brüdern und Schwestern den Teufel zu vermuten. Sollten wir nicht. Sehr zurückhaltend sein, viel, viel mehr dankbar durch das, was Gott tut. Sogar in einem Kontext, wir sagen, ja, kann ich jetzt von der Bibel her nicht so ganz nachvollziehen, dass man das so sagt. Kommen wir zur nächsten Frage. Sollten Christen heute nach Wundern trachten? Also wirkt Gott heute noch Wunder? Hier halte ich es für hilfreich, wenn wir eine kurze heilsgeschichtliche Einordnung machen. Also wenn wir mal im Alten Testament beginnen. Finden wir im Alten Testament Wunder? Klar. Interessanterweise geschahen die Wunder im Alten Testament, aber primär im Zusammenhang mit einer herausragenden Persönlichkeit. Also ich meine, das Alte Testament ist ja super dick. Ich glaube, 929 Kapitel finden wir im Alten Testament. Und in diesen 929 Kapiteln gibt es jetzt ja nicht auf jeder Seite gerade ein Wunder. Aber es gibt doch viele Wunder. Vor allem zum Beispiel im Zusammenhang mit Mose haben wir ganz viele Wunder, die beschrieben werden. Oder im Zusammenhang mit Elia. Und dann vor allem der sogenannte Wunderprophet, Elisa. Aber wir finden auch ganz viele Geschichten, da würden wir sagen, da gab es keine Wunder. Dann nächste Frage, finden wir im Neuen Testament Wunder? Ja klar, im Neuen Testament kommt es zu einer plötzlichen und noch nie dagewesenen Zunahme von Wundern, als Jesus sein Wirken beginnt. Wie ich schon erwähnt habe vorher Nikodemus, der sagte, niemand kann die Zeichen tun, die du tust, es sei denn Gott mit ihm. Oder Johannes 2,11, das ist das erste Zeichen, das Jesus tat, geschehen in Kana in Galiläa, und er offenbarte seine Herrlichkeit und seine Jünger glaubten an ihn. Und dann hat Petrus ja auch mal gepredigt. Und er hat gepredigt vor seinen Landsleuten und er spricht da, ihr Männer von Israel, hört diese Worte. Jesus von Nazareth, von Gott unter euch ausgewiesen durch mächtige Taten und Wunder und Zeichen. Sehen wir gerade alle drei Begriffe? Taten und Wunder und Zeichen, die Gott durch ihn in eurer Mitte getan hat, wie ihr selbst wisst. Petrus sagte, Gott hat Jesus wie ausgewiesen durch diese Wunder. Also die Wunder bei Jesus, da gab es unglaublich viele. Auch um zu zeigen, dass er wirklich Gott ist. Messianische Wunder. Wunder als Zeichen des Reiches Gottes. Und dann nach Jesus hörten die Wunder auf, also waren sie auf Jesus beschränkt? Nein. Nein, wir sehen bereits, zur Zeit, als Jesus noch lebte, haben auch seine Jünger schon viele Wunder erlebt. Da waren mal 70 Jünger. Wir wissen nicht mal die Namen dieser 70 Jünger. Jesus hat sie ausgesendet. Sie kamen zurück und sie waren unglaublich begeistert von all den Wundern, die sie erlebt haben. Und dann ist Jesus gestorben, auferstanden, in den Himmel zurückgekehrt. Und die Wunder starben nicht aus. Es gab weiterhin Wunder. Aber wenn ich all diese Wunder betrachte, dann im Neuen Testament, dann wage ich mal eine Aussage, nämlich, dass es hier doch eine interessante Entwicklung meines Erachtens gibt. Also meine Beobachtung ist folgende. Jesus heilte alle Kranken, die Heilung wünschten. Ich finde keine Bibelstelle im Neuen Testament, wo ein Kranker zu Jesus kam, Heilung wünschte und Jesus hat nicht geheilt. Nein, es heißt sehr oft, und Jesus heilte alle Kranken, ausnahmslos. Kleine Klammerbemerkung, ich meine, Jesus heilte nicht alle Kranken, die es damals gab. Er heilte alle Kranken, die zu ihm kamen und Heilung wünschten. Aber nicht alle, die krank waren, wurden zur Zeit von Jesus geheilt. Warum behaupte ich das? Ich habe einen Beweis. Das ist der Gelähmte in Apostelgeschichte 3. Dort gab es nämlich einen Gelähmten, der war 40 Jahre lang gelähmt. Und der wurde jeden Tag an dieses Stadttor gebracht. Und wir wissen, dass Jesus durch dieses Stadttor x-fach durchgelaufen ist. Ich behaupte jetzt mal, ohne das nachgeprüft zu haben, vielleicht ist Jesus 100-mal vorbeigelaufen an diesem Gelähmten. Ich kenne sogar eine Stelle in der Bibel, die deutet darauf hin, dass Jesus nur wenige Meter von diesem Tor entfernt jemanden geheilt hat. Jetzt frage ich mich natürlich, warum heilt Jesus den einen und ein paar Meter nebendran ist jemand von Geburt an gelähmt und Jesus heilt ihn nicht? Ich habe keine Antwort auf diese Frage. Ich weiß nicht, warum Jesus diesen Mann nicht geheilt hat. Ich vermute, er hat nicht geschrien, heile mich. Jedenfalls ist dieser Mann gelähmt. Petrus und Johannes gehen an ihm vorbei. Er schaut sie an, sie schauen ihn an. Er wünscht ein Almosen. Petrus spricht ihn an und sagt, Silber und Gold habe ich nicht, aber was ich habe, gebe ich dir, steh auf. Und in diesem Moment wird dieser Mann geheilt. Und dann kommt er sogar zum Glauben. Also nicht alle Menschen zur Zeit Jesu wurden einfach so geheilt. Es gab auch damals weiterhin Kranke. Aber was wir sagen müssen, alle, die zu Jesus gebracht wurden oder zu Jesus kamen, wurden geheilt. Und dann kommen da die Apostel. Zwei besondere Apostel, die viele Wunder erlebt haben, sind der Apostel Petrus und der Apostel Paulus. Und das finde ich ja schon faszinierend. Wenn wir da die Apostelgeschichte lesen, und dann lesen wir in Apostelgeschichte 5, wie Petrus durch die Stadt lief. Und dann sind Menschen, die krank waren, in seinen Schatten hineingelaufen und die wurden gerade geheilt. Ich stelle mir so vor, wie es um die Abendzeit eine unmerkliche Zunahme der Wunder gab im Vergleich zur Mittagszeit, weil der Schatten umso größer war. Oder dann bei Paulus, Apostelgeschichte 19, 11 und 12. Man nahm das Schweißtuch von Paulus. Ich meine, wenn man mein Nastüchli nehmen würde, dann werden die Menschen ja krank. Bei Paulus war es so, als man sein Schweißtuch genommen hat, wurden die Menschen gesund. Unglaublich. Unglaublich, was da für Wunder passiert sind. Und dann, nachdem die Apostelgeschichte wie fertig geschrieben war, gibt es auch noch die Briefe. Und plötzlich lesen wir in den Briefen, so in den späteren Briefen, dass Paulus den Epaphroditus nicht zu heilen vermochte. Oder im letzten Brief des Paulus in 2. Timotheus 4,20, Trophimus musste ich krank in Milet zurücklassen. Da frage ich mich ja schon, Paulus, warum hat dein Schweißtuch nicht mehr gewirkt? Warum hast du nicht einfach gebetet, wenn ja alle Kranken geheilt werden? Und wir sehen, nein. Irgendwie gab es da eine Abnahme der Wunder. Zu Timotheus schreibt er, nimm auch ein bisschen Wein wegen deinem Magen. Er betet nicht einfach um Heilung. Und wir sehen, wie bei Jesus wurden alle Kranken geheilt. Am Anfang der Apostelgeschichte unglaublich viele Wunder. Und dann nehmen sie irgendwie ab. Und Menschen bleiben auch krank. Und so würde ich sagen, das ist so meine These, dass es heute auch noch Wunder gibt, ja. Aber dass die Wunderwirkung eine Geistesgabe ist und der Geist wirkt, wie er will. Steht ja in 1. Korinther 12, 10, könntet ihr nachlesen. Dem einen gibt er die Kraft, Wunder zu wirken. Ich meine, dass jede einzelne Wunderwirkung wie eine Geistesgabe ist. Ein Vers später, 1. Korinther 12, 11, der Geist wirkt, wie er will. Also es ist der Heilige Geist, der das Wunder bewirkt. Es gibt keinen Automatismus des Wunderwirkers. Gott wirkt Wunder. Aber von meiner persönlichen Überzeugung her möchte ich doch sagen, dass ich glaube, dass es heute noch Wunder gibt. Also für mich gibt es keinen Grund zur Annahme, dass es heute keine Wunder mehr geben würde. So im theologischen Fachjargon genannt, würde man dem sagen, ich bin kein Zessationist. Also ich gehe nicht davon aus, dass die Geistesgaben aufgehört haben. Und ich glaube, es gibt auch heute noch Wunder, die der Heilige Geist wirkt. So ist für mich also klar, Wunder können auch heute noch geschehen. Aber jetzt kommt die Frage, sollten wir als Christen denn heute nach Wundern trachten? Und da ist die Antwort, die ich gebe, die, dass es ganz stark darauf ankommt, warum wollen wir denn das Wunder? Also es geht ums Motiv. Es gibt nämlich von der Bibel her gesehen falsche Motive für das Trachten eines Wunders, nach einem Wunder. Zum Beispiel ist es falsch, nach einem Wunder zu trachten, wenn es um die eigene Macht oder den eigenen Ruhm geht. Simon der Zauberer. Ich will auch diese Wundergabe. Falsch. Um mich selbst geht. Macht, um Gewinn. Nein. Es ist auch falsch, wenn ich Wunder suche zum Zweck der Unterhaltung. Herodes, oh jetzt kann ich Jesus sehen, jetzt will ich auch mal ein Wunder erleben. Und Jesus tat kein Wunder bei ihm. Schon spannend. Lukas 23. Ist auch falsch, wenn skeptische, Ungläubige Wunder suchen, um damit einen Grund zu finden, nicht zu glauben. Oder also, wenn ich da nicht ein Wunder erlebe, werde ich nicht an Gott glauben. Und ich glaube, in diesem Moment wird genau kein Wunder passieren. Anders ist es, als kleiner seelsorgerlicher Hinweis, wenn jemand zweifelt, skeptisch ist, aber wie Gott aufrichtig darum bittet, doch sich zu zeigen. Da kann ich mir vorstellen, dass Gott in seiner Liebe, Barmherzigkeit und Gnade auch ein Wunder bewirkt bei Ungläubigen. Also Jesus tadelte nie jemanden, der im Glauben oder in der Not zu ihm kam und Heilung und Befreiung von ihm begehrte. Richtig ist das Trachten nach Wunder, wenn es um der Zwecke willen ist, die wir vorher schon miteinander betrachtet haben. Also wenn wir um der Zwecke willen, wofür Gott Wunder gegeben hat, nach Wunder trachten, würde ich sagen, dann ist es richtig, nach einem Wunder zu trachten. Zum Beispiel, wenn wir uns ein Wunder wünschen zur Bestätigung der Wahrhaftigkeit der Botschaft des Evangeliums. Wenn wir sagen, Gott, schau, diese Menschen um uns herum, säkular geprägt. So aufklärerisch wirken sie. Aber irgendwie haben sie so eine Sehnsucht nach Übernatürlichem, Übersinnlichem. Unsere Zeit so. Die Bibel will man nicht lesen, aber Gott, bitte bestätige doch du die Botschaft, die wir haben, das Evangelium, auch durch Zeichen und Wunder in unserer Zeit. Ich glaube, das ist ein gutes Motiv. Und ja, auch so beten, als Gemeinde, dass Gott hier in unserer Gemeinde und darüber hinaus Wunder tut, dass die Botschaft, das Evangelium geglaubt wird. Oder ein anderer Zweck, zur Hilfe für Menschen in Not. Und es gibt Menschen, die leiden unglaublich stark. Krebs, schlimme Diagnose, unheilbar. Ja, was können wir denn tun? Wir beten, dass Gott ein Wunder tut. Ich glaube, da ist das richtig. Sagen, Gott, wir bitten dich jetzt, dass du eingreifst in dieser Situation. Wir bitten dich um eine Heilung. Wir sehnen uns nach einem Wunder. Ich glaube, in diesem Zusammenhang ist das ganz, ganz richtig. Oder auch zur Beseitigung von Hindernissen für die Dienste von Menschen. Ich bin manchmal sehr, sehr traurig. Wenn ich Menschen sehe, die haben Gott so gedient. Denke an eine Missionarin. Sie war für ihr ganzes Leben lang für Gott unterwegs und dann hatte sie auch Krebs, war im Bett, konnte nicht mehr raus, war zu wenig stark, um noch Besuch zu empfangen und das tat mir so weh. Und ich dachte, oh, wenn Gott hier ein Wunder tun würde, wie diese Frau wieder Gott dienen würde. Wir können beten, dass Gott ein Wunder tut. Oder zur Ehre und zur Verherrlichung Gottes. Wenn wir uns einfach wünschen, dass Gott groß wird dadurch, dass wir ihn anbeten und staunen über ihn. Ich glaube, das ist auch ein guter Grund, uns nach einem Wunder zu sehnen, nach einem Wunder zu trachten. Also, wir sehen, Christen, ja, sollten auch heute nach Wunder trachten, aber es kommt aufs Motiv an. Es ist dann richtig, wenn der Zweck, weshalb Gott ein Wunder gibt, der eigentliche Zweck ist, warum wir ein Wunder wollen. Ich möchte diese Einheit abschließen. Noch mit ein paar abschließenden Gedanken. Erstens möchte ich betonen, eine außergewöhnliche Gebetserhörung ist nicht besser als eine solche, die durch gewöhnliche Mittel zustande kommt. Ich möchte zur Vorsicht mahnen, wenn etwas ein Wunder ist, wunderbar, aber es ist auch wunderbar, wenn Gott ganz natürlich eingreift. Vielleicht wir beten für eine Krankheit, dann gibt es auf medizinischem Weg Heilung, wunderbar. Zweitens, die Bitte zu Gott für ein besonderes Bedürfnis gewährleistet nicht, dass das Gebet erhört werden wird. Meine Überzeugung ist, dass Gott das Gebet immer so erhört, wie wir beten würden, wenn wir wüssten, was er weiß. Also mit anderen Worten, wenn wir wüssten, was Gott weiß, würden wir vielleicht gar nicht um ein Wunder beten. Vielleicht ist nämlich für Gott das Beste, dass jemand gar nicht geheilt wird. Können wir uns vielleicht jetzt gar nicht vorstellen, aber es ist das Beste. Und jetzt dürfen wir trotzdem beten, Gott heile diese Person. Und Gott wird das Gebet so erhören, wie es einfach am besten ist. Aber mein Gebet gewährleistet nicht, dass Gott auch heilt. Drittens, wir sollten uns hüten, uns von einer säkularen Weltanschauung anstecken zu lassen, die davon ausgeht, dass Gott nur sehr selten, wenn überhaupt, Wunder erhört. Jesus sagte mal, euch geschehe nach eurem Glauben. Und ich kann mir vorstellen, dass wir nicht so viele Wunder erleben bei uns, weil wir gar nicht damit rechnen, dass Gott überhaupt Wunder tun kann. Weil wir es gar nicht glauben. Das ist übrigens auch meine Erfahrung in der Jugendarbeit. Ich bin ja sehr aktiv, auch in den letzten Jahren gewesen, so in der Teenagerarbeit, der Jugendarbeit. Und da hatte ich manchmal mit jungen Leitern zu tun, die hatten nach meinem Verständnis einen eher naiven Glauben, so würde ich dem mal sagen. Die waren so kindlich gläubig, so in diesen Lagersituationen. Da habe ich gedacht, nein, nein, nein. Und was hat Gott gemacht? Genau das Gebet erhört, genau so, wie sie geglaubt haben. Und ich war so, manchmal war ich so beschämt, ich musste sagen, ja, okay, werdet wie die Kinder im Glauben. Der einfache, für mich naive Kinderglaube wurde oft belohnt durch ein Wunder. Oder um noch einmal an das Erlebnis zu erinnern, das ich in der letzten Einheit erwähnt habe mit dieser Frau. Das hat mir gezeigt, dass Gott manchmal auch ganz anders handelt, als es in meinem Verständnis richtig wäre. Auch theologisch, Tauftheologie und so weiter. Aber irgendwie tut Gott manchmal einfach Wunder, die genau auf die Person zugeschnitten ist. Und den weniger rationalen Menschen begegnet Gott halt auch vielleicht auf eine weniger rationale Art und Weise. Möglicherweise viel mehr mit Zeichen und Wundern. Und das deckt sich auch mit der Beobachtung, dass in den Kulturen und Kreisen in der Welt, wo der Wunderglaube ganz normal ist, irgendwie auch mehr Wunder zu verzeichnen sind, die man Gott zuschreibt. Zum Beispiel gibt es ein Buch, das heißt Träume und Visionen, und es enthält 23 wahre Geschichten, wie Menschen aus dem Islam, muslimische Menschen, Jesus begegnet sind. Und das sind wunderbare Geschichten mit so manch einem Wunder, das darin ist. In einem Kontext, wo man mit Wundern rechnet, geschehen möglicherweise auch mehr Wunder. Viertens, wir sollten uns nicht schämen, von Wundern zu sprechen, wenn sie geschehen. Wunder sind Gottes Werk und er wirkt sie, um sich selbst zu verherrlichen und unseren Glauben zu stärken. Ja, vielleicht in dem Kontext, in dem ich mich befinde, ist man sehr zurückhaltend, so mit Zeugnissen von Wundern. Aber man darf durchaus auch mal ein Wunder erzählen, um Gott die Ehre zu geben, Gott zu verherrlichen. Das kann unseren Glauben auch stärken, dass Gott heute noch der gleiche ist wie gestern. Also zum Beispiel in einem Gottesdienst ein Zeugnis erzählen, wie Gott ein Wunder getan hat im Leben. Oder im persönlichen Gespräch jemandem bezeugen, was Gott getan hat. Aber es soll dabei immer um Gottes Ehre gehen und nicht um unsere Ehre. Und das ist etwas, was ich vorsichtig auch mahnen möchte, gerade bei Menschen, die man irgendwie sieht, die erleben ganz viele Wunder, muss man schon aufpassen, dass man dann nicht selbst derjenige ist, der dann irgendwie angebetet wird oder groß herauskommt. Fünftens, wenn wir ernsthaften Nöten im Leben von Menschen begegnen, dürfen und sollen wir Gott um sein Eingreifen bitten. Warum nicht einfach beten, wenn jemand krank ist? Wir hören von einer Not, sagen, hey komm, beten wir doch zusammen. Einfach beten. Und ich möchte auch ermutigen, die Ältesten zu rufen, wie es in Jakobus 5 heißt, leidet jemand unter euch, ist jemand krank, so rufe er die Ältesten zu sich, dass sie über ihn beten und ihn salben mit Öl. Und sechstens, wir überlassen es Gottes Souveränität, mittels eines Wunders einzugreifen. Es liegt nicht an uns. Gott entscheidet, was er tut, was er tun will. Es liegt in seiner Souveränität, ein Wunder zu tun.